den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Winston Churchill gilt bis heute als einer der wichtigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts. Seinem Durchhaltewillen und strategischem Weitblick verdankt es sich nicht zuletzt, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg das militärische Blatt zu wenden und Hitler-Deutschland zu besiegen vermochten. Vor seinen zwei Amtszeiten als britischer Premierminister hatte Churchill bereits zahlreiche andere politische Ämter bekleidet, unter anderem seit 1924 das des Schatzkanzlers in der neuen konservativen Regierung Stanley Baldwins. Diese Berufung nahm der hamburgische Korrespondent vom 27. November zum Anlass für ein persönliches Porträt, das interessanterweise aus der Feder des deutschen Vizeadmirals Holweg stammt, der den vor dem Ersten Weltkrieg für die Modernisierung der britischen Marine verantwortlichen ersten Lord der Admiralität Churchill also sehr unmittelbar als Kriegsgegner kannte. Wahrscheinlich fällt sein Urteil auch deshalb zwiespältig aus. Einige Einschätzungen Churchills als knallhart nur britische Interessen verfolgender Nationalist sind dabei nicht so gut gealtert, lohnen aber gerade auch deshalb allemal die Relektüre. Von uns damit betraut worden ist Frank Riede.
Winston Churchill von Vizeadmiral AD Karl Hollweg, Bremen. In dem neuen englischen Kabinett wird Winston S. Churchill als Lord Kanzler des englischen Schatzes und somit als Verwalter des englischen Etats eine beachtliche und im Übrigen auch eine bemerkenswerte politische Rolle spielen. Er wird einer der starken Männer des neuen konservativen Kabinetts sein. Winston Churchill begann seine Laufbahn als junger Reiteroffizier und konnte bei Omdurman, Lord Kitchener, dem er später im Weltkriege eng verbunden war, als Meldereiter eine wichtige Nachricht bringen. Im Burenkriege war er als Militärberichterstatter tätig. Seine Jugendzeit hat ihn zu militärischem Denken und Handeln erzogen. Er hat sich auch viel mit Militärliteratur beschäftigt und im späteren Leben hat er eine ganze Reihe von hohen Posten bekleidet, darunter auch denjenigen als Kolonialsekretär. In dem liberalen Kabinett Asquith Grey wurde er 1911 zum ersten Lord der Admiralität berufen, um McKenna abzulösen, dessen nachweislich falschen, öffentlich im Parlament abgegebenen und deutscherseits dann öffentlich richtiggestellten Zahlenangaben über den deutschen Flottenbau nicht nur in Deutschland, sondern auch in England stark verstimmt hatten. Dem Churchillschen Ehrgeiz war mit dem Antritt des so überaus wichtigen Postens als erster Lord der Admiralität ein weites Feld eröffnet. Die gerade beendete Agadir-Krise hatte die Gespanntheit der europäischen Gesamtsituation blitzartig beleuchtet. Die englische Flotte hatte schon damals ihre Kriegsdispositionen eingenommen. Überhastete Mobilmachungsvorbereitungen waren getroffen, bestehende Unvollkommenheiten der englischen Kriegsbereitschaft waren aufgedeckt worden. Churchill hat 1923 ein Buch »Weltkrisis« geschrieben, dessen deutsche Übersetzung jetzt bei K.F. Köhler Leipzig erschienen ist. In ihm hat er seine Tätigkeit als erster Lord der Admiralität bis zu seinem Ausscheiden nach dem missglückten englischen Dardanellenunternehmen im Kriege rechtfertigend geschildert. Das Buch strotzt von englischem und von persönlichem Dünkel des Autors. Es zeichnet die politische Lage vor dem Kriege oberflächlich falsch und in rein englischem Sinne. Es ist mehr gewandte Journalistik als Geschichtsschreibung. Es kommentarlos zu lesen, ist für den deutschen Leser nicht ohne Gefahr. Dennoch ist es aber ein reizvolles Buch, besonders wenn man es vergleichend neben dem kürzlich erschienenen Dokumente des Großadmirals von Tirpitz heranzieht. Churchill ist Engländer und nur Engländer. Er sieht alle Dinge in der Welt nur vom Standpunkt englischer Machtpolitik aus. Die Größe und die Macht Englands ist ihm alles. Er hat als erster Lord der Admiralität mit allen Kräften auf geraden und krummen Wegen angestrebt, der englischen Flotte die absolut überragende Stellung zu verschaffen und zu erhalten, die ihr nach seiner Ansicht als politisches Machtinstrument gebührte, und er hat die englische Flotte materiell, personell und intellektuell zu einem furchtbaren Kriegsinstrument gemacht, das, wie er selber sagt, im August 1914 zum Schlagen bereiter war wie je zuvor. Allen deutschen Bestrebungen, eine feste Relation zwischen der deutschen und der englischen Flottenstärke herzustellen, die England die Suprematie zwar beließ, dennoch aber die englische Seetyrannei beseitigte, hat er trotz gelegentlicher öffentlicher Zustimmungserklärungen im Parlament im Geheimen den größten Widerstand entgegengesetzt. In den dem Kriege vorhergehenden Jahren hat er nicht nur unterstützt von Asquith und Grey die Zahl der englischen Schlachtschiffe riesenhaft vermehrt, er hat auch diese neuen Schiffe heimlich mit Riesenkanonen bestückt und ihnen eine bis dahin noch nicht dagewesene Geschwindigkeit gegeben. Diese taktischen Vorzüge haben sich besonders in der Skagerrak-Schlacht ausgewirkt. Er hat die englische Flotte auf Ölheizung umgestellt, obwohl dieses Unternehmen ein großes Risiko in sich trug, weil England fast völlig auf die überseeische Öleinfuhr angewiesen war und ist. Er hat mit diesen Maßnahmen, wie er mit Recht schreibt, Zitat, den Sieg vorbereitet, Zitat Ende. Lord Curzon hat einmal gesagt, Zitat, wir sind auf einer Ölwoge zum Siege geschwommen, Zitat Ende. Churchill hat den englischen Staat als Hauptaktionär an den persischen Ölfeldern beteiligt und so für immer die relativ billige ständige Ölversorgung der englischen Flotte sichergestellt und diese von den Preisdiktaten amerikanischer Öltrusts unabhängig gemacht. Er, der Zivilist und Nicht-Seeoffizier, hat entschlossen und energisch schon 1911/12 die englische Seestrategie grundlegend für den von ihm vorausgesehenen Krieg umgestellt und die Seeoffiziere intellektuell auf die Zitat Fernblockade Zitat Ende vorbereitet. Er hat die Führer für den von ihm mit Bestimmtheit vorausgesehenen Krieg ausgewählt und ausgebildet und die ganze Mobilmachung der Flotte auf eine sehr hohe Stufe gebracht. Auch seine Gegner müssen ihm zugeben, dass er organisatorisch ganze Arbeit geleistet hat. Man darf heute, wo der ungeheure Einfluss der englischen Seemacht auf den Ausgang des Krieges eine historische Tatsache ist, wohl sagen, dass Churchill durch seine Tätigkeit sehr viel zum Endsiege der Alliierten beigetragen hat. Mit einem Mischgefühl zwischen Achtung und Neid müssen wir Deutsche uns zugestehen, dass uns, ein Mann, der so zielbewusst für sein Land und für sein Ressort den Krieg und den Sieg vorbereitet hat, gefehlt hat. Churchills Rolle im Anfang des Krieges ist in England selbst umstritten. Er nimmt unter anderem für sich in Anspruch, dass durch sein persönliches Erscheinen in Antwerpen in kritischer Zeit der Fall dieser Festung um 10 Tage verzögert und auf diese Weise die Zeit gewonnen wurde, um die französischen Kanalhäfen vor den deutschen Anstürmen zu retten. Diese Churchillschen Behauptungen sind bisher noch nicht widerlegt worden und haben viel Wahrscheinliches für sich. Die französische Presse nimmt in Anspruch, dass Churchill ein warmer Freund Frankreichs ist und er selber hat sich als solchen bezeichnet. Die englische Politik des jetzigen konservativen Kabinetts hat als ihr Ziel erklärt, die Entente cordiale aufrechtzuerhalten. Baldwin und Chamberlain haben dies verkündet. Feststehen dürfte aber, dass die jetzt am Ruder befindliche englische Gruppe in erster Linie rein englische Politik betreiben will. Das englische Weltreich ist in sich heute weniger gefestigt als vor dem Kriege. Im Sudan, in Ägypten, in Mesopotamien, im Irak, in Indien und an anderen Stellen gärt es. Ein patriotischer Engländer, A.L. Carthill, hat unlängst ein Buch veröffentlicht über »The Lost Dominion«, womit Indien gemeint ist. Es ist eine Anklageschrift gegen die Politik des modernen England. Lord Curzon, der beste Kenner und der Wächter Indiens, hat mehrfach auf die Gefahren hingewiesen, die dem Kernstück des britischen Weltreiches drohen, wenn dessen Grenzländer sich nicht restlos unter englischer Kontrolle befinden. Auf dem Landwege von Ägypten nach Bagdad, auf der alten Pharaonenstraße sitzt aber heute in Syrien Frankreich. Und viele Engländer glauben, dass alle Schwierigkeiten Englands im nahen oder fernen Orient als Wurzel die französische Agitation und die französischen Machtansprüche haben. Dort an der Landbrücke zwischen 3 Kontinenten kreuzen sich am sichtbarsten die englischen und die französischen Interessen. Dort ist die Lötstelle der englisch-französischen Freundschaft. Die große Machtentfaltung, die England gerade jetzt durch seine Flottenkonzentration im Mittelmeer durchführt, lässt deutlich erkennen, dass England gewillt ist, seine Rechte im Nahen Orient zu wahren und dass es seine Ansprüche und Interessen dort gegen jeden durchsetzen will. Die Sicherheit des Mittelmeerweges hängt aber ab von den französischen U-Bootsflottillen und Fliegergeschwadern im westlichen Mittelmeer. Diese Verhältnisse wirken zurzeit noch zwangsläufig auf eine englisch-französische Freundschaft hin. Immerhin wird aber die heutige englische Regierung die Grenzen dieser Freundschaft im Auge haben, einer Freundschaft, die auch durch die England nachteiligen kontinentalen Industrietrust-Bestrebungen beeinträchtigt werden könnte. Männer wie Churchill werden auch in Zukunft immer nur rein englisch denken. Starke Persönlichkeiten wie er werden notfalls auch vor einem Frontwechsel in der Außenpolitik nicht zurückschrecken. Deutscherseits schon heute mit solchen Kombinationen zu rechnen, wäre wahrscheinlich falsch. Sie liegen aber im Bereich der Möglichkeit. Und die deutsche Außenpolitik wird richtig handeln, wenn sie die Eigenart so starker und entschlossener Naturen wie Churchill eine ist, bei ihren politischen Kombinationen in Rechnung stellt.
We shall go to the end, to 1933. We shall broadcast Weimar newspapers on the sea and oceans, in the air. We shall transmit our podcast on the beaches. We shall never stop.
Especially not tomorrow.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.